Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Henrich.
Kaum ist eine Woche rum, da sind wir schon wieder da.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Tagesordnungspunkt 1. Wie geht es dir? Allgemeines Befinden.
Können wir vielleicht erstmal die Tagesordnung verabschieden?
Sind alle da? Genau. Sind wir beschlussfähig?
Beschlussfähigkeit ist hergestellt. Ja. Mir geht es ausgezeichnet. Wie ist es bei dir?
Ja. Ich kann nicht klagen. Nicht gemeckert ist schon gelobt, ne?
Ich kann nicht klagen, ne? Jetzt willst du auf den alten Anwalt
ja, der
raus.
Alte Juristen-Gag.
Ja.
Der wird nicht alt, der ist schon alt.
So, was haben wir denn?
Jeder Fehltritt ist Absicht.
Oha, ja. Das ist Philosophie?
Das ist Philosophie und steht auf einer Autobahnbrücke.
Oh.
Ja, auf dem Betonstreifen der A7 Richtung Norden. Ungefähr Höhe Kaltenkirchen, würde ich sagen.
Ja.
Und das Schöne daran ist, dass die Brücke schwarz-weiß-blau ist und da hinten rechts steht HSV. Jeder Fehltritt ist Absicht. Ich finde das ein schönes Lebensmotto.
Ja.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das offiziell vom HSV ist, aber zumindest eine Fangruppierung.
Stand der HSV oder nur der HSV?
HSV.
Ja, dann nicht.
Nee. Kann sein, dass da auch, das ist, wenn man dann drunter durchfährt, da ist gerade freigegeben. Ich habe nur das mir so gemerkt.
Ja.
Brückenkunst.
Ja, wenn die Nacht am tiefsten steht, ist der Tag am nächsten, soll ja jetzt auch Vereinshymne werden. Allerdings gibt es einen Rechtsstreit, weil Schalke das auch haben will.
Ja. Ja, nee, tief im Westen, wo die Sonne vergraut. Ja. Ist es nicht besser. Ja, nee, das habe ich gesehen und habe an dich gedacht. Und fand es einfach schön. Ich weiß, du magst es nicht, wenn man sich um und bei deinem Verein lustig macht. Aber das darf ich, weil bin ja selber Anhänger eines Vereins, ja, mit dem es sich lohnt, lustig zu machen. Wobei in Ehrfurcht lustig zu machen.
So, dann ist gut.
Ja.
Dann ist gut.
Ja. Gibt noch eine andere Autobahn, eine Bundesstraßenbrücke. Ich hatte mal zu tun im tiefsten Osten im Erzgebirge. Und man fährt lange Autobahn und irgendwann fährt man ab, wenn man nach Aue will.
Mhm.
Und irgendwann steht über einer an einer schönen Brücke, Wismut Aue.
Ja.
Glück auf.
Ja, Wismut Aue, die haben einen ganz wunderbaren Fangesang. Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht, Wismut Aue, eine Fußballmacht.
Warum weißt du sowas?
Och, ich habe die wohl häufiger live gesehen.
Wismut?
Ja.
Warum? Wo?
Zu Dresdner Zeiten.
In Dresden, okay. Und da haben wir schon mal was drüber erzählt.
Ja, das... Also Wismut, also Aue und Dynamo, da ist Spaß. Also wir sprachen darüber, dass es kein Derby ist, aber das ist...
Okay, die mögen sich nicht so.
Gar nicht.
Ach, gar nicht. Einfach so oder weil unterschiedliche politische Richtungen?
In der Nähe
oder?
Und so. Ja, die Wismut AG hatte immer einen schwierigen Ruf. Da wurde ja Uran abgebaut zu DDR-Zeiten. Und das war für den Export wahnsinnig wichtig. Also das haben die halt in die SU gebracht, wie man damals sagte. Mhm. Und dafür brauchten die Arbeitskräfte, aber das Erzgebirge war halt nicht so wahnsinnig attraktiv. Und die hatten deswegen, so sagte man, alles. Also wenn es irgendein Luxusgut gab, dann entweder in Ostberlin, Hauptstadt der DDR, oder in Aue. Weil man die da behalten musste, weil es wirklich unattraktiv war, da zu arbeiten. Scheiß Arbeit, dreckig und so weiter. Deswegen wurde es sehr gut bezahlt und sie hatten Westfernsehen. Und der Raum Dresden, ARD, außer Raum Dresden, da gab es ja kein Westfernsehen. Und man sagte eben, in Aue gab es immer Westfernsehen.
Und das war ein Anwerbeargument?
Ja, war Tatsache so, ja.
Okay.
Und für Dynamo-Fans war das Auswärtsfahrt. Jetzt gibt es Haue in Aue.
Okay. Aber und die Wismut AG war eben dieses Bergwerk, ja, die Salzgitter AG,
sozusagen. Das gibt's, glaube ich, immer noch.
Okay. Aber das ist ja dann anders als Dynamo oder Chemie oder Lok. Das hat ja dann einen Firmennamen und nicht keine Zuschreibung eines Gewerks sozusagen.
Ja, ja, wobei es das häufiger gab.
Okay.
Spanplatte, Besko, schwarze Pumpe.
Tennis Borussia, nee, das waren die Westen. Das waren die Westen. Ja, okay. Naja, interessant. Vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall Autobahnbrücken. Es fiel mir auf und ich wollte es nicht.
Ja.
Ich halte es auch für ein durchaus geeignetes Tattoo-Motiv.
Ja, das stimmt.
So auf dem Unterarm, in Runen oder so, könnte ich mir vorstellen.
Wismut Aue?
Nee, jeder Fehltritt ist Absicht.
Ach so, ja, das finde ich gut. Ja, ja. Ich habe mal einen gar nicht mehr so jungen Menschen gesehen, der auch viel Fläche zum Tätowieren hatte. Und der den 1, 2, 3 Oberkörper frei, den ganzen Rücken voll hatte mit meine Frau heißt HSV. Ich finde, dass das Tattoo ja auch dazu beiträgt, dass sich dieser Zustand verstetigt.
Ist das so Leroy Sané-Tattoo-mäßig auf dem Rücken?
Ja, ist ja so.
Meine Frau heißt HSV. Da gibt es doch ein schönes Lied von Buddy Ogün. Aber wie ging das denn noch weiter? Da sitzt, also im Video sitzt er auf so einem Paddelboot, auf so einem Kanal und fährt dann da immer hoch und runter. Ja, na gut, reich mal nach.
Reich mir nach. Ich habe dir zwei Produktinnovationen mitgebracht. Jetzt kommt der Werbeblock. Wir werden nicht dafür bezahlt, was
eine Frechheit ist.
Angemessen ist.
Ach so. So sind wir unterschiedlich.
Zum einen diese wunderbare Dose eines großen Brauereiunternehmens aus dem Dresdner Raum.
Ja.
Die Firma Radeberger möchte nicht genannt werden.
Nee. Also Dresdner Raum oder Radeberger Raum, wie man ja auch sagt. Ne?
Ja.
Ja.
Die ja immer Werbung machen mit der Semperoper, also das gar nicht in Radeberg ist. Und ich habe dir diese Dose mitgebracht voller Vorfreude. Weil da drauf steht, magst du das da mal bitte vorlesen, was da steht? Nee, in diesem Kreis dort.
In diesem Kreis, ach da. Gut gekühlt erscheint die Dose in blau.
Genau, man muss dazu sagen, sie ist schwarz-weiß und wenn es gut gekühlt ist, erscheint die Dose in blau. Und ich erwarb davon drei Dosen, weil ich mir dachte, zwei Leuten bringe ich das mit. Wie geil ist das denn?
Das ist so, das ist ein Kühlmeter.
Ja, und ich finde es wirklich fantastisch und ich feiere die Firma Radeberger, dass sie solche großartigen Dinge macht. Es gibt einen klitzekleinen Nachteil, nur ein.
Das Bier?
Es funktioniert nicht.
Ach so.
Das Ding bleibt pechrabenschwarz.
Ja, aber vielleicht ist es ein dunkelblau. Okay, aber sie ist ja etwas kühl.
So, und dann dachte ich, ich habe eine kaputte Charge gekauft. Und dann war ich in einem Supermarkt vor Ort.
Ja.
Und dort war ein ganzes Kühlregal voll mit schwarz-weißen Dosen.
Vielleicht ist nicht kalt genug. Erstaunlich. Danke, ich werde es mal in den Froster legen. Das Kühlmeter.
Und sauber. Das
Ja. Ich werde es probieren.
Und die zweite Runde von ganz knapp daneben ist von einem Gummibärchenhersteller
aus Bonn, ja.
Die eine Harry Potter Version auf den Markt gebracht haben. Ja, das haben sie wohl häufiger. Ich muss sie aufmachen. Und zwar sind dort verschiedene Harry Potter Motive drin. Und zwar ist hier ein Totenkopf, dieser Ball, was man da spielt.
Quidditch. Der Snatch.
Ja, ein Snatch.
Und oder dann kann man, ich kann mich jetzt auch nur in die Wicken hier setzen mit.
Und dann haben sie dieses Mal, das Harry Potter auf der Stirn hat, dieser Blitz. Mhm. Und der hat ja so, der ist zack, zack, zack. Das war augenscheinlich bei der Herstellung ein bisschen zu kompliziert und sie haben nur ein Zacken gemacht, was der geneigte Zuhörer nicht sehen kann, aber sich jetzt bildlich vorstellen kann.
Hast du noch eine? Noch einen davon?
Dass es nicht nur ein bisschen aussieht wie eine SS-Rune, sondern exakt.
Nein, das sieht aus wie die Nummer 4 von Jonathan Tah.
Ja,
genau. Bevor die Rückennummern nochmal angeguckt wurden.
Genau so.
Also wirklich.
Es kann doch nicht wahr sein, oder? Ja. Da muss es doch mal irgendjemand in der Qualitätssicherung geben, der sagt, Schatz, mach mal anders.
Ja. Ja gut, Aber
ist eine Sonderedition.
Ist das wirklich? Hat der so einen Doppelzack?
Naja, der wird doch kein.
Ja? Weiß ich nicht.
Der hat doch keine SS-Rune auf der Stirn. Bei Frau, wie heißt sie, Rowling?
Ja, auf die wollte ich nochmal zurückkommen. Gehört der das überhaupt noch? Hier steht Warner Brothers Entertainment Inc. drauf als Rechteinhaber.
Ja.
Deswegen, was gibt's denn hier noch? Ich kenne mich damit leider auch gar nicht so gut aus. Und eine Eule gibt's noch. Wie ist denn diese scheiß Eule? Hatte die einen Namen?
Ich bin bei Harry Potter draußen. Ich war bei all diesen Filmen draußen. Ich bin bei Honey und Nanny rausgeflogen. Das ist ja auch Internat. Ist ohne Zaubern, aber ist auch Internat.
Ja. Hey, Firma aus Bonn. Ihr habt da eine Rune in eurem Sortiment.
Und es ist nicht Rune Bratzett.
Oh. Denk wieder an Olli Reck. Jetzt habe ich so ein Ding im Mund. Das macht man, glaube ich, nicht im Podcast. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikro und kau auf.
Dann mache ich vielleicht ein bisschen weiter.
Vielen Dank. Wenn es gleich zischt, ist es das warme Bier.
Ich. Genau, denn die Dose ist ja noch schwarz. Mir lief eine neueste Umfrage der Firma Reisereporter.de über den Weg. Und die hat ermittelt, diese Seite, Reader's Choice Award, die freundlichsten Städte Europas.
Ja.
Und die Top 5 der freundlichsten Städte, also das sind Menschen, also Städte, in denen die Menschen am freundlichsten sind. Auf Platz 1 Stockholm. So, dann haben wir überlegt, warum Stockholm? Ja, kann man sich irgendwie, ne?
Man möchte das gerne, dass das so ist, ja.
So, genau. Ja. Jetzt kommt, da sprechen sie alle wie dieser lustige Mann von Ikea und so.
So.
Auf Platz 2, du wirst mir dazu stimmen, glaube ich, weiß ich nicht, oder denen zustimmen, Budapest.
Ja.
Sehr freundliche Menschen.
Ja.
Auf Platz 3 Valencia. Entschuldigung, Valencia mit so einem B vorne.
Ja.
Ja, Valencia, ja. So. Hm. Kann ich nicht viel zu sagen. Wien.
Nee.
Und da muss man sagen, hoppla.
Nee.
Wiener Schmäh.
Nee. Man fährt nach Wien, um sich durchbeleidigen zu lassen, gerade im Restaurant.
Und jetzt kommt Platz 5.
Berlin.
Ja. Und das ist so im Bereich, Menschen wählten auch. Aber den Renaissance-Einfluss auf Eisenhüttenstadt, ich weiß es nicht.
Ja. Nee, das ist nicht. Das ist so nicht. Ist das vielleicht eine Rangliste, wo man 1 und 5, also ist beides Extreme?
Ja.
Und dazwischen verteilt es sich irgendwie, man hätte jede andere Stadt zwischen auf 2 und 4 setzen können. Aber es ist, also Stockholm sind alle sehr freundlich und.
Ah, so, verstehe ich. Ja. So, bilden so Pärchen.
Ganz ehrlich. Ich war jetzt.
So wie beim Neujahrspringen, immer der Beste oder der Schlechteste.
So, genau. Also letztes Mal wurde ich tatsächlich quasi überfahren in Berlin.
Ja.
Und nur unhöflichst angeranzt. Und ich war in Mitte.
Naja, also.
Und einmal war ich in Treptow oder Alt-Treptow oder so. Das ist auch interessant.
Wir reden ja über Image. Es wird wahnsinnig nette Berliner geben. Gibt es. Ich kenne welche. Aber das Image der Berlinerinnen und Berliner nun ausgesprochen freundlich ist.
Nein, wir können uns jetzt ja auch wieder nur hier wehtun, aber. Wer kommt denn schon ernsthaft noch aus Berlin und dem trifft man einfach so? Das ist ja wie in Namibia, wenn du da durch die Gegend fährst und da kommt mal einer mit dem, so, hallo, ich möchte mich mit dir unterhalten. Ist hier in Berlin so ein echter Berliner?
Ja.
Viel Stuttgarter.
Sagt man.
Ja, finde ich in Ordnung. Stockholm, wie gefällt es dir dort? Warst du schon mal in Stockholm?
Ja.
Ja.
Klar, ich musste mir doch die Warsa angucken.
Die Warsa. Ach ja, stimmt, genau. Ist eigentlich ganz nett, also man kann da mal hinfahren.
Ja, genau.
Muss so ein bisschen hier auf die Jahreszeit aufpassen, weil sonst
so
viel dunkel.
So würde ich stehen lassen, ist ganz nett. Nein, es ist wirklich, also und die Natur drumherum, also die Schären und so, das ist natürlich schon schön.
Und dieses Djurgården oder wie das da heißt, dieser Freizeitpark?
Ja.
Mit dem Freilichtmuseum?
Ja, aber nicht nur Djurgården ist ja nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch ein namhafter Fußballclub.
Der stimmt, die haben ein sehr buntes Logo.
Ja, so blau, rot,
irgendwie. Gelb, blau, rot, gelb irgendwie, ja.
War ich mal im Stadion, es war ganz schön. Wir hatten sehr kleine Kinder und sie waren wirklich unleidlich und meine Frau war sehr großzügig.
Und ist mit ihnen gegangen?
Und sagte, die nächsten 3 Stunden kann ich auch ohne dich. Und ich war bei Djurgården.
Sehr gut. Gegen, was kennt man denn noch aus Schweden? FF Malmö?
Ja, IFK.
IFK ist?
Göteborg.
Göteborg. Istad hat doch auch immer irgendwie sowas. Ja. Obwohl Istad kennt man eigentlich von Wallander, ne? Mankell.
Ja, habe ich. Ja.
Ich habe eins davon gelesen und da ist mir Istad.
Na, verstehe ich.
Südschweden hingeblieben. Und ich bin mal mit einer Oldtimer-Rallye da vorbeigefahren. Da gibt's. Das ist eine andere Geschichte.
Die erzählen wir auch nochmal.
Ja.
Weswegen ich diesen etwas komischen Aufhänger nahm.
Lonely Planet hat gesagt, man soll nach Kamerun fahren. In diesem Jahr.
Kamerun, glaub ich, hinfahren.
Das war wieder so, ne, diese fünf, ne, Lonely Planet kürt diese fünf Top-Reiseziele. Und das ist dann ja so, dass jetzt haben sie Kamerun gesagt, auf eins, und ich weiß nicht, auf zwei auch Valencia. Ja. Man sagt, das eine ist doch ein Land und das andere ist eine Stadt oder so. Ne? Und warum? Aufgrund der schönen Strände und Vulkane.
Da schau her.
Ja, wunderbar, ab nach Kamerun.
Aber Bildungsauftrag, es gibt Vulkane.
Offenbar. Kamerun. Ich weiß gar nicht ganz, und das ist ja wieder das, wo ist Ohio auf der Karte der USA? Ungefähr in der Mitte. Aber wo ist Kamerun?
Ja.
Ich würde sagen, tendenziell links.
Nein, das ist klar.
Ja, zwischen Gabun und Nigeria. Südlich so, und Nigeria.
Und das ist das Problem. Diese westafrikanischen Länder, da liegen, das ist jetzt etwas flapsig gesagt, aber da liegen sehr viele sozusagen so Scheiben nebeneinander. Mhm. Und wenn jemand sagt, er kann treffsicher zwischen Kamerun, Elfenbeinküste, Gabun und sonst irgendwie unterscheiden, würde ich sagen, dann war er da schon mal.
Ja. Du warst ja schon mal im Kongo.
Ja.
Aber in der Dominikanischen, Demokratischen,
ja,
Republik
Kongo. DRC.
DRC. Was unterscheidet, ist die Republik Kongo was an, also ist was anderes,
ja,
ist ein anderer Staat.
Ja.
Ist es da besser?
Ja.
Haben die ein etwas gefestigteres?
Ja, ein bisschen.
Okay.
Aber darum geht es gar nicht so sehr. Das ist historisch. Das eine ist französisch, das andere ist belgisch.
Die Demokratische Republik ist belgisch. Die Demokratische
Republik, das deutlich größere,
ja,
ist belgisch. Ehemals belgische Kolonie, vorher Freistaat.
Privatbesitz.
Genau, Freistaat. Mhm. Und das andere ist eben Französisch-Kongo. So sagt man auch. Also man sagt nicht Republik und Demokratische Republik, sondern entweder sagt man Französisch und Belgisch, das ist allerdings sehr kolonial, mhm, oder man benennt sie schlichtweg nach ihren Hauptstädten.
Kinshasa und?
Brazzaville.
Sag ich doch. Beides am Kongo gelegen.
Und zwar sich direkt gegenüber. Ist im Grunde eine große Stadt mit einem großen Fluss in der Mitte.
Ach so, okay. Nun ja. Wie kamen wir dahin? Lonely Planet.
Ja.
Deine Liste. Berlin, freundlichste Stadt der Welt.
Und von da kamen wir auf Kinshasa. Ja. Der Moloch. Mhm. Zwischen 10 und 30 Millionen. Man weiß es nicht so genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, aber wie man in China sagt, Kleinstadt.
Ja, das ist allerdings, das ist ja das wirklich bei Kinshasa. Also man weiß es wirklich nicht. Und das ist auch sehr viel, sehr ungeordnet, sehr viel Landflucht. Aber das ist ja ein Land mit wahnsinnig viel Regenwald, Urwald, im Sinne von, da ist nicht viel Infrastruktur zwischen. Und das sind ja gerne mal, weiß ich, fast 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer, wenn du von Kinshasa, was nun also wirklich ganz im Südwesten liegt, nach, weiß ich was, Goma, direkt oben an der Grenze zu, genau, zu Uganda.
Uganda, Südsudan, ja.
Das sind einfach, das ist eine Wahnsinnsfläche. Also das damals war, das ist ja so halb so groß wie, oder das ist ja so groß wie Westeuropa. Das muss man sich immer mal vorstellen. Und das wurde von Belgien regiert. Das ist schon allein vom Manpower.
Können wir über das Wort regieren nochmal sprechen?
Ja, ausgebeutet.
Ja.
So muss man es sagen. Naja, also das sind aber diese beiden Städte, die sich gegenüber liegen und durch eben eine Kolonialgeschichte getrennt. Sprachlich sind die nicht so weit auseinander. Es gibt ja so eine Art Esperanto für Subsahara-Afrika. Und die eine Hälfte spricht ja Swahili, also Kiswahili. Die andere spricht Lingala. Und der Westen spricht Lingala und deswegen sprechen, also die sprechen es beide insofern.
Ja. Fand ich in Uganda ganz toll. Die haben irgendwann sich dazu entschlossen, 4 Regionalsprachen auszubilden.
Ja.
Also jeder Stamm hat da seine eigene Vorstellung, wie Sprache organisiert ist. Diese vier Regionalsprachen sind aber so nicht miteinander kompatibel, dass sich die Leute auf Englisch zwangsläufig unterhalten. Deswegen ist Amtssprache Englisch.
Ich glaube aber, Uganda hat auch Swahili zur weiteren Amtssprache gemacht.
Kann sein.
Wollen wir es nachgucken?
Wollen wir es nachgucken?
Ja. Ja, und?
Ja, stimmt.
Das stimmt.
Englisch und Swahili. Aber ich wusste nur noch, dass im um und bei Kampala Luganda gesprochen wird. Dass das da die Regionalsprache also auch am meisten dann vertretende Regionalsprache ist. Aber ab der 2. Klasse war es damals zumindest, wird dann auch in den Schulen Englisch gelehrt, weil das dann eben das ist, wie die sich dann unterhalten.
Ja, das ist dann ganz oft Verwaltungssprache. Mhm. Muss ich zu meiner Schande gestehen, kein Französisch. Das ist, wenn man durch...
Lass mich dazu nichts sagen.
Das, wenn man durch den Kongo reist, ist das ein bisschen scheiße. Und dann kamen wir zu einer merkwürdigen Situation, dass ich nämlich Interviews führte. Und das passierte so, dass der Interviewer den Interviewten in seiner Muttersprache, also in seiner Ethnie, interviewte. Das Ganze übersetzte er dem Projektleiter in Swahili. Mhm. Der übersetzte das ins Französische und dann wurde es mir ins Deutsche übersetzt.
Ging was verloren?
Glaube ich nicht.
Ja.
Das war stille Post, aber
ja.
Es war eine großartige Situation.
Ja, also wenn man Westafrika bereist, hilft es, glaube ich, tatsächlich ein wenig Französisch.
Ja, in dem Fall.
Ne? Wo warst du?
Ich war im Kongo, aber ich war halt im Nordosten.
Zählt das? Ja, da gut, okay.
Ja, Great Kivu, Lakes.
Ja, zählt dann zu. Ja. Ostafrika, ja. Da würde es helfen, ja. Das ist so.
Ja, ja. Ich war, deswegen las ich dieses lustige kleine Ranking mit den Städten. Mhm. Es gibt ja Städte-Image.
Das ist nur falsch verstandene Freundlichkeit.
Mhm. Genau. Ich bereiste nämlich das schöne Dresden,
ja.
In dem ich ja schon mal längere Zeit gewohnt habe. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass im Lauf der vielen, vielen Jahre, die dazwischen liegen, natürlich vor allen Dingen, obwohl ich schon mal häufiger da war, aber vor allen Dingen die Berichterstattung über Dresden das Image deutlich geprägt hat. Also Dresden wird in weiten Teilen der Bundesrepublik keinen sonderlich guten Ruf haben.
Ich war auch mal in Dresden, aber wenn über Dresden berichtet wird, ist es die Semperoper, das grüne Gewölbe, irgendwas mit Elbe,
sagt man das nicht, Elb? Florenz.
Florenz, Elb-Florenz. Dann ist irgendwas mit Rudolf, Kurfürst Rudolf, der da an der Wand ist.
August der Starke ist es.
Dann ist es August der Starke. Feldschlösschen. So. Hast dich kommen sehen, ne?
Feldschlösschen.
Schön eingebettet in die Landschaft, wenn man von Prag kommt, oben links. Autobahn.
Ach so, richtig, ja. Genau. Mhm. Stimmt. Man sieht das jetzt. Ja, für mich war das, ich bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal ernsthaft diese Autobahn gefahren. Ich war sonst immer auf der Bundesstraße. Ja. Und da liegt es tatsächlich so, diesmal von Bannewitz hochguckend. Ja, stimmt. Feldschlösschen.
Fällt mir noch was ein? Zwinger.
Das ist ernsthaft das, was Sie zu Dresden
hat? Das würde mir jetzt so ganz bewusst baunausig einfallen.
Okay. Das ist gut.
Ja?
Das ist gut, das wird die Dresdner freuen.
Ja?
Ja.
Okay.
Dass du nicht an Pegida denkst.
Nee. Die würde ich nach Leipzig packen. Sind die in Dresden?
Ja, natürlich.
Ach so. Gibt's doch gar nicht mehr.
Nee, jetzt nicht.
Die haben doch aufgehört.
Dass du nicht an Dynamo denkst.
Mit ja, Dynamo, ja.
Sehr vielen freundlichen jungen Menschen.
Nein, dieses.
Dass du nicht an die Carola-Brücke denkst, die sie gerade in den Fluss gelegt hat.
Ich jetzt bewusst nicht gesagt, dass man da auch über die Elbe fahren konnte. Ach, Waldschlösschenbrücke.
Waldschlößchenbrücke mit zwei katastrophalen Volksabstimmungen.
UNESCO-Kulturerbe
geschreddert haben. Mir fällt das Hochwasser ein.
Nee. Pegida hätte ich tatsächlich nach Leipzig gepackt.
Nee.
War der Bachmann?
Ja, Bachmeier.
Lutz.
Ja, egal.
Okay, nee. Na gut, mit Nein, Dynamo.
Das passt gar nicht. Leipzig ist die Heldenstadt. Also ehemals wegen Völkerschlacht, schon klar, aber dann wieder aufgenommen, Montagsdemonstration, sonst irgendwas. Das wäre in Dresden undenkbar gewesen. Dresden war immer Residenzstadt.
Ach so.
Und auch heute so, Leipzig ist, naja, wenn wir Ausschreitungen in Leipzig haben, dann sind das linksradikale Ausschreitungen.
Mit zu Dynamo muss ich noch kurz was sagen. Ich verfolge die zweite Liga relativ intensiv. Die dritte nicht und die erste auch nicht. Das heißt, wenn St. Pauli gegen Dresden früher gespielt haben, da war mein Verein noch in der ersten Liga.
Ja.
Es ist nicht. Ich erinnere die Spielgemeinschaft Dresden durchaus positiv in der Zeit, in der ich mit Fußball sozialisiert wurde. Ich kann dir keinen Spieler nennen, aber es war irgendwie, Dynamo war irgendwie immer cool. Die hatten schwarz, die hatten gelb und die hatten grün. Das mochte ich.
Gelbe Zehner, schwarzer Hals, wie wir früher sagten.
Ja. Das kenne ich aber vom BVB, den Spruch.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Deswegen, da hatte ich jetzt mit denen erstmal per se keine negativen.
Ich hatte da tatsächlich auch meine Dauerkarte. Da spielten die auch noch erste Liga.
Okay.
Horst Rubesch als Trainer.
Nee, echt?
Ja.
Kam denn nicht noch Dixie Dörner her?
Klar, Dixie Dörner.
Ede Geier nicht, ne?
Bitte?
Ede Geier
ist auch Dynamo, aber als Trainer natürlich Cottbus, ja. Aber auch Dynamo, ja. Na, aber also Dixie Dörner ist der, weil der nicht nur DDR-Meister und sonst irgendwas, er ist auch Olympiasieger geworden.
Im was?
Fußball.
DDR?
Ja.
Ach, guck. Ja, nee, deswegen mit Dynamo habe ich keine großen schlechten
Spieler natürlich. Also
Roy Präger?
Nee, Rostock.
Ah, Rostocker.
Nein, als Spieler?
Thomas Doll.
Auch. BFC. Nein, auch nicht. BFC Dynamo aus Berlin.
Ach so.
Nein, aber Matthias Sammer.
Ach ja.
Der Vater Sammer.
Stimmt.
Weiß ich was. Olaf Marschall, Mauksch, Czesław im Tor damals, das 1-0 gegen die Bayern.
Also Olaf Marschall kenne ich nur im Kaiserslautern-Trikot.
Ja.
Mit Chio-Chips vorne drauf.
Ja. Alexander Zickler.
Ah. Wie gesagt, keine negativen, das mag heute alles anders sein und das mag alles furchtbar sein, was die da machen, aber Dynamo. Grünes Gewölbe ist natürlich dieser, der Kunstraub von vor gar nicht so langer Zeit.
Genau.
Carola-Brücke, Ja, ansonsten finde ich, ich erinnere nur noch dieses, ist das ein Wandgemälde, wo August der Starke dann drauf, so, ich glaube, das ist da an der Ecke Semperoper, ne? Dass man da so rumgeht.
Ja, das ist am Stadtschloss ist das ist der sogenannte Fürstenzug.
Ja.
Das ist aus Meißner Porzellan. Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, dass die Schwierigkeit da drin besteht, wenn du ganz viele Kacheln aneinander legst, dass du das ja, du designst das ja, also der künstlerische Akt ist ja im ungebrannten Zustand und durch Brennen verliert es nicht nur an Größe, sondern verändert auch die Farbe. Und dass es dann anschließend nahtlos die Kacheln ineinander übergehen, das ist die hohe Kunst.
Das sind aber auch Probleme, die man normalerweise nicht braucht. Die macht man sich selber.
Ja, und da, gut, also so gesehen, na klar, mir fallen fantastische Dinge zu Dresden ein. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Also, ich war jetzt mal wieder in der Frauenkirche, die ich natürlich auch als Ruine kenne.
Die Frauenkirche, klar.
Und die ist schon wahnsinnig schön. Ja, und das ist eben meine Geschichte.
Habe ich echt die Frauenkirche vergessen bei Dresden? Es gibt halt so viel Schönes. Ist liebe Grüße nach Dresden.
Ja.
Die Neustadt ist nicht so schön, das erinnere ich nicht als sonderlich gut, als ich da war. Und das ist jetzt 12, 14 Jahre her, da war es noch sehr.
Es ist großartig, wie wir uns gegenseitig die Bälle wegspielen.
Ja, wie Timothy Atuba am eigenen 16er. Ja, und Neustadt. Ich habe nichts gesagt.
Ich wollte ihm sagen, Es gibt Städte, die einen Imageberater brauchen, augenscheinlich nur bei mir, bei Dresden.
Ja. Na? Okay.
Oder? Also, bei dir hat Dresden ein deutlich besseres Image als bei mir. Das ist bei mir aber auch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, enttäuschte Liebe.
Ja.
Keine Sorge, es wendet sich noch zum Guten.
Ich finde, Dresden hat so ein bisschen was Pragiges in der Altstadt. Also halt alt, alt, alt. Mit ein bisschen poliert und ein bisschen neu dazwischen, aber es bleibt alt.
Na, eben nicht.
Nee?
Das ist Disney World.
Okay, okay.
Wir haben jetzt viel rund um den Altmarkt, rund um die Frauenkirche, ist da viel hingekommen, wo man sagt, das ist nicht Renaissance und Barock, aber Barock-Style.
Dann waren das die Jahre, in denen ich nicht da war, wo das passiert ist, ja. Also das stimmt, die haben noch einen Weihnachtsmarkt da auch. Wie heißt der denn noch? Warte. Christkindlmarkt ist es nicht.
Nein.
Der ist in Nürnberg. Mhm. Es ist der, keine Ahnung.
Striezelmarkt.
So.
Über 500 Jahre alt, auf dem Altmarkt. Mhm. Der Tatsache, gegen jeden Trend ein Weihnachtsmarkt ist und kein Wintermarkt.
Doch, endlich mal.
Er hört zu Weihnachten auf.
Ja.
Es gibt da noch andere, die dann, wie ich gesehen habe, mit Eisbahn bis Ende März laufen.
Das finde ich, dann zeigt sich, ob jemand unternehmerisch denken kann. Diskussion, kann man das Weihnachtsmarkt nennen oder tangiert man dann Befindlichkeiten von Personengruppen, die nicht Weihnachten feiern?
Ja,
nein, wissen wir nicht und ja, liberal, bla, wir nennen das Wintermarkt. Dann zu sagen, klasse, auf jeden Fall bis Silvester.
Ja.
Dann den unternehmerischen Ansatz zu führen, zu sagen, dann machen wir es mal 10 Tage länger. Finde ich fantastisch.
Die Dresdner, also der zentrale Markt nicht, der wird Tatsache zu Weihnachten abgebaut. Gibt es keine Flammstäbel mehr.
Handbrot kommt auch aus Dresden. Zumindest in Hamburg, wenn man da über den Weihnachtsmarkt geht, gibt es Dresdner Handbrot.
Okay.
Für ein Bitcoin oder so. Das ist ein Handbrot kaufen.
Wenn es denn reicht.
Ja. Und Stollen, oder?
Klar.
Guck mal, ich war da Stollen. Einmal, aber es ist...
Dresdner Stollen. Ist immer noch eine meiner Lieblingsfußballmoderationen, Kommentare. Irgendwie 80. Minute Dynamo-Spiel und von hinten schön weggesenzt. Und der Kommentator sagt, das ist Dresdner Tradition, zum Abschied gibt's Stollen.
Sehr gut. Licht am Fahrrad Dynamo. Ja. Okay, Neustadt, du wolltest was erzählen dazu.
So,
entschuldige.
Und überhaupt kein Problem. Und ich, wir haben in der Neustadt damals gewohnt. Und zwar in der äußeren Neustadt. Das muss man unterscheiden. Alles jenseits der Elbe ist Neustadt. Dann gibt es die innere Neustadt, die ist, also die Hauptstraße. Dort gibt es ein wunderbares Wandrelief, auf dem steht, dass die Werktätigen des Baugewerbes der Dresdner Bevölkerung diese Straße zum 30. Jahrestag des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik geschenkt haben.
Immer nett.
Ja, es hat sich nicht so viel getan.
Geschenke schmeißt man ja auch nicht weg.
Und dann geht man über den Albertplatz und ist in der äußeren Neustadt. Und das war zu DDR-Zeiten, zum Ende der DDR, war das ein alternatives Viertel, so wie die DDR es gerade mal zuließ. Ich habe das irgendwann mal gesehen, eine Tagesschau, damals 5 Jahre nach der Wende hatten sie immer aktuelle Kamera gegen Tagesschau geschnitten. Und dort verkündete in der aktuellen Kamera Angelika Unterlauf, die Nachrichtensprecherin, verkündete, dass jetzt der neue Plattenbautyp vorgestellt ist, der eben noch effizienter und noch und so weiter ist. Und dass deswegen Bilder wie diese zum Glück bald der Vergangenheit angehören und sie filmten einmal durch die historische äußere Neustadt, das größte geschlossene Jugendstilviertel Europas. So weit ist es zum Glück nicht mehr gekommen.
Das kann ja auch keiner wollen, was da stand. Ja. Nee.
Und naja, auf jeden Fall, als wir dort wohnten, wuchsen da wirklich Bäume aus dem Dach, weil da nichts passierte. Und wir waren jetzt wieder in der Neustadt und ich war da auch 2-3 Mal zwischendurch und da war das sehr aufgesetzte, sag ich mal, schlechte Schanze. Mhm. Wie soll ich sagen, Friedrichsberg. Mhm. Friedrichshain wollte ich sagen. Friedrichshain. So, ne? Okay. Und jetzt war ich wirklich, ich habe mich tatsächlich ein bisschen in diese Stadt neu verliebt, weil es wirklich großartig war. Gar nicht so sehr baulich, sondern vor allen Dingen atmosphärisch. Das war von den Clubs, von den Restaurants, von den kulturellen Einrichtungen. Es war wirklich alles sehr leicht, sehr locker, ohne dass es auf mich aufgesetzt wirkte. Das mögen Leute, die dort wohnen, anders empfinden. Aber das war wirklich, wirklich gut. Und es war ganz lustig. Wir hatten früher, als wir dort wohnten als Studenten, hatten wir 3-4 Läden, in die wir so gingen. Und der erste war die Planwirtschaft. Und dort, es gibt ja so die Möglichkeit, wenn du so ein, weiß nicht, ob ich schon, aber wenn du so einen Radiosender hast, das ist die Frage, wird mit wem alt? Also,
ja.
Wirst du mit NDR2 immer älter, bis es dann zum Oldie-Radio wird?
Ja,
so? Mhm. Oder wechselst du alle 5 Jahre dein Publikum?
Mhm.
Musst du dich ja entscheiden.
Mhm.
Und so war es auch. Und die Planwirtschaft hat sich entschlossen, mit seinem Publikum alt zu werden. Da saßen also Menschen in unserem Alter. Und wenn man neben Menschen in seinem Alter sitzt, dann hat man ja das Gefühl, was wollen die alten Leute hier?
Ja, so.
Mhm. Ja. Und deswegen gingen wir dann auch relativ rasch. Waren wir danach in die 100 gewechselt, Alaunstraße 100. Und die haben eben das umgekehrte Konzept gefahren und sind bei ihrem Publikumsalter geblieben. Da sind wir dann auch relativ rasch gegangen, weil...
Ja. Nicht eure Musik.
Nee, da ging gar nicht um. Wir wollten, es war Tatsache so, das waren alles freundliche Menschen, aber wir wollten nicht stören. Also das ist ja, da gehörten wir nur nicht hin.
Wisst ihr noch, wie es früher war?
Ja, ja. Okay. Genau, das hätten wir nicht mal so ein bisschen erst auf die Schulter klopfen und dann ein paar kluge Sprüche reinreichen.
Genau, genau. Verstehe ich. Ja, und dann seid ihr?
Dann sind wir verschiedentlich unterwegs gewesen, in wirklich schönen Läden noch im Raskolnikow und so, also so wirklich ein bisschen auf alten Faden gewandelt und es war ausgesprochen nett.
Ich finde das übrigens eine schöne Art Rubrik. Freies Assoziieren über Städte.
Ja.
Weil das müsste man dann das können wir ja nochmal machen. Und offenbar, also ich bin jetzt ja kein repräsentativer Ausschnitt, aber offenbar gibt es ja interessante Aspekte, die dann reinkommen, wenn man sagt, was passiert, wenn du an Osnabrück denkst?
Dann, ja, so. Ich fand mein großes Glück im Zug nach Osnabrück.
Ja, ich denke neuerdings immer an Boris Pistorius.
Oha.
Olaf Scholz.
Der ist ja geboren, ja.
Christian Wolf.
Krischi Wolf, genau, ja. Okay.
Und du warst das jetzt auch.
Ja? Ja. Kaman Gia.
Ah, ja, gibt's nicht mehr.
Koppenrad und Wiese.
Okay, ja, so, siehst du? Hat bisher noch nichts mit der Stadt zu tun gehabt.
Und war lange Zeit mein Bischofssitz.
Ja, okay. Warum? Waren die nicht in Münster?
Nein, nein, nein. Münster ist ein eigenes Bistum und Osnabrück ist ein Bistum.
Aber der Westfälische Frieden war doch mit Verhandlungsorten Münster und Osnabrück. Genau,
katholisch und evangelisch.
Katholisch und evangelisch, ja.
Genau. Okay. Nein, Osnabrück ist Bistumssitz bis heute. Bevor es das Erzbistum Hamburg gab, gehörte Hamburg merkwürdigerweise nur der norderelbische Teil zum Bistum Osnabrück und der süderelbische Teil
Bremen.
Nee, das Bistum Bremen gibt's nicht. Hildesheim.
Hildesheim. Aber irgendwas war auch mal mit Bremen.
Ja.
Irgendwas mit Ansgar und so.
Genau, das ist schon ein bisschen was her. Oh, jetzt wird's sehr lokal koloritig, sagt man das so.
Ja, ja.
In Hamburg den Speersort. Mhm. Also ein Platz hinter der Mönckebergstraße.
Vom Zeitgebäude.
Vom Zeitgebäude, genau. Das ist für die gebildeten Leute vom Zeitgebäude, für die anderen ist es vom Paulaner.
Ja. Hofbräu.
Hofbräu, Entschuldigung.
Hofbräu.
Und dort befindet sich ein Platz und da sind ganz viele weiße beleuchtete Quader.
Ja.
Das sind die Säulen des alten Doms. Das ist sozusagen der Grundriss des alten Doms. Denn der gehörte zu Bremen, weil Hamburg dann noch zum Bistum Bremen gehörte, bevor es dann geändert wurde. Und die Bremer hatten keine Lust, in Hamburg eine Kirche zu unterhalten. Und die Hamburger hatten keine Lust, in eine Bremer Kirche zu gehen.
Soweit, so verständlich. Gab ja noch keine Autobahn.
Genau, und deswegen gibt es rundherum ganz viele Kirchen. Mhm. Die nächste, Petri, ein Steinwurf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und deswegen ist der Dom verfallen und dann irgendwann im 19. Jahrhundert abgerissen worden. Das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Kirchweihfest. Das gibt es in jeder Kirche, das Fest zur Weihe der Kirche, ein Jahrestag. Und das Kirchweihfest des Doms heißt in Hamburg?
Hamburger Dom.
So, daher kommt's.
Weil das heißt, diese Reste unter dieser Bäckerei auf der Ecke.
Nee, das ist Hammerbock.
Das die wollte ich doch sagen. Das ist doch was mit Hammerbock, die es vielleicht doch gar nicht gab.
Genau. Das ist, also es sind sehr alte Steine und genau.
Das war es dann doch, glaube ich. Ne?
Ja. Also, bewiesen ist da nichts. Ja, aber das
aber den Dom gab es.
Ja, ja, klar. Also, so, und auch auf dem Heiligen Geist fällt dann das Kirchweihfest, der Dom, so ist dieses Volksfest entstanden. Und deswegen, das auch so ein bisschen zu erklären, warum das so kirchenfern ist, dieses Fest, weil die Leute mit dieser Kirche nichts anfangen konnten. Mhm. Und natürlich, wie jedes Hamburger Kind, bin auch ich irgendwann mal in diese Urlaubsfalle getappt.
Und nach Bremen gefahren.
Nein, dass die Eltern gesagt haben, Kinder, wir fahren heute zum Dom. Und wir, yay! Und dann steht da eine alte Kirche.
Ach so, verstehe. Das ist gemein.
Aber ich sag's dir, ist jedem Hamburger Kind mindestens einmal im Leben passiert.
Aber auch nur Hamburger Kindern.
Ja, klar. Ja. Das heißen ja ganz wenige Kirchen Freimarkt.
Ja, das stimmt. Ja, der Hamburger Dom. Fragt man sich tatsächlich, achso, ich dachte eigentlich, das sind immer nette beleuchtete Sitzgelegenheiten am Speersort, aber der heißt auch anders, der ist Domplatz.
Heißt jetzt Domplatz, ja. Naja.
Ja, Potzblitz. Ja, wir sollten das mit den lustigen Assoziieren mal machen. Und die Osnabrück machen wir nicht nochmal, da haben wir jetzt alles.
Wenn Krischi Wolf durch ist.
Ja. Ja.
Wir werden jetzt einmal ganz kurz so, 1804 bis 1806 wurde er abgerissen.
Wow.
Ja, ja.
Gibt es Fotos von dem Ding?
Nee, Fotos ja noch nicht, aber Bilder.
Wieso nicht?
13. Jahrhundert, 1804.
Von wann wurde der abgerissen?
1804 bis 1806.
1804, ach so, okay. Ich wollte 1904 hören.
Nein, nein, es ist trotzdem aber ganz schön spät, dass man 1804 einen Dom aus dem 13. Jahrhundert abreißt, ist schon irgendwie.
Ja, aber das war irgendwas mit Ansgar, ne? Heiliger Ansgar, ja, ja, von irgendwas, ja. Von und zu Bremen, im Bremischen.
Ja, das waren ja diese ganzen Missionare, Ansgar, Ansverus und so, die eben mit dem mit der Christianisierung, Sachsenkriege rund um 800, dann den Norden missioniert haben. Das waren zumeist entweder Franzosen oder Iren.
Die Iren waren recht umtriebig, ja. Franzosen offenbar auch,
ja.
Franken waren es.
Ja, naja, gut. Karl der Große war ein Franke.
Ja.
Franke.
Franke, genau. Hier in Bayern. Nee, wir in Bayern, sagt er, glaube ich, immer. Der Magus.
Der Magus.
Hier in Bayern.
Wir wollen doch positiv bleiben. Lass uns das Thema Magus beenden.
Magus.
Was
für ein Bundesminister wird er? In seinem Leben. Noch sein.
Landwirtschaft und Ernährung. Nein, aber es würde wahnsinnig viel von seinen Essensbildern rechtfertigen.
Es ist auf eine ganz, ganz skurrile Art. Urkomisch.
Ja. Ja, es ist ein bisschen wie Harald Schmidt sagt, wenn ein Witz schlecht ist, erzähle ihn immer und immer wieder.
Was hat Fips Asmussen groß gemacht?
ein ganz großer Fips Asmussen.
Das Maschinengewehr. Der hat sein Publikum ja gebrochen. Der hat nicht aufgehört, Witze zu erzählen.
Gibt es ja so ein paar, das ist ja ein Genre, würde ich sagen. Ja. Also Markus Krebs oder so bedient das ja jetzt weiter.
Ja. Und der lacht sich dabei noch kaputt.
Ja, aber als Fips Asmussen habe ich so Kindheitserinnerungen dran. Ich habe das dann irgendwann mal gehört. Das ist unhörbar.
Ja, ja.
Es ist wirklich unhörbar. Und Spotify ist gnädig. Also mit dem Ableben von Fips Asmussen ist sein Werk auch unauffindbar.
Schade.
Geht so.
Ich meine, da haben sich Leute Witzekassetten gekauft, ne?
Ja. Ja, aber das war, also ernsthaft, es war sexistisch, es war ausländerfeindlich.
Hör doch auf.
Also, jetzt alles im Lichte der Zeit sehen, so, bitte.
Mann.
Oder nicht.
Und nicht.
aber
auch Witze, da mal ganz kurz, am besten funktionieren doch sexistische, rassistische und irgendwie
istische
Witze, die irgendwie Minderheiten. Nein? Das funktioniert doch immer noch.
Da funktionieren tut es, na klar.
Ja, ob das in Ordnung ist, das habe ich jetzt nicht in Frage gestellt. Aber von der Technik her liegt es auf der Hand.
Na klar. Also jetzt mal ernst. Ja. Du hast eine Mehrheitsgesellschaft, die sich über die angeblichen Merkmale der Minderheitsgesellschaft lustig macht. Ja.
Und so jemand wie Jimmy Carr,
ja,
dem ist das ja bis heute egal.
Ja, gut, da hast du ja immer diese Tabubrecher, deren Scherz in Wirklichkeit darauf basiert. Ja, dass jemand sagt, der traut sich was.
Ja.
Keine Grüße gehen raus an Olli Pocher.
Nee.
Ich möchte mal kritisch werden.
Ich glaube, Olli Pocher wäre der Erste, der sich in unseren Podcast selbst einladen würde. Für Reichweite. Media Time.
Ich würde ihn ausladen.
Ja. Ich würde ihn als Zeitkick hier.
Sie bitte die Frage, die Bild-Zeitung heute gestellt hat, ab Darmforschung so pervers sein?
Ja, ich bin von der Deutschen Bundesbahn und
Sie sind von der Deutschen Bundesbahn.
Richtig. Zum Thema Forschung bin ich eigentlich nicht eingeladen. Und
da sind Sie eindeutig der falsche Gast im richtigen Studio.
Ich wusste, dass das so ist. Jawohl.
So, unangenehm.
Ja.
So, Ulrike von der Gröben.
Ja?
Ich glaube ja.
Okay. Die kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Früher bei RTL.
Doch, ihren Sohn.
Ja?
Ja. Der bei Fuck You Goethe mitgespielt hat.
Elias Mbarek.
Genau.
Ja.
Ich finde, dass wir einen ungleichen Redeanteil haben. Und das werde ich jetzt ändern, indem ich dir die Geschichte erzähle.
Aber ich kann, eine Sache habe ich.
Oh ja, bitte.
Ja, und die ist völlig aus dem Zusammenhang.
Ja.
Ich habe nämlich jetzt.
Ich habe doch gerade den Break reingehauen.
Ja, ich habe. Ja, gut. Ich habe verstanden, warum die Flagge des Deutschen Reiches so aussah wie die Flagge des Deutschen Reiches.
Schwarz, weiß, rot.
Ja. Und das ist ja nicht einfach so.
Natürlich nicht.
Sondern?
Rot-weiß für die reichsfreien Städte und die Hansestädte und schwarz-weiß für Preußen.
Nee.
Ja, ist das so?
Das ist jetzt dein Thema. Ja.
Stimmt das?
Ja.
Ja. Naja, und es ist eine Trikolor.
Sowieso.
Also Gewaltenteilung.
Ja, absolut. Ja, ist so. Aber schwarz-weiß Preußen und das andere
rot-weiß.
Ja.
Hätte ich das mit der Fahne jetzt irgendwie. Entschuldigung, Nö. Das war ein Inselwissen.
Nee, das ist ja in Ordnung. Ich wusste es nur einfach nicht und ich fand es aus Gründen irgendwie raus. Es wurde mir nahegebracht.
Hm.
Übrigens höre ich in letzter Zeit relativ viele Podcasts, die den Satz beinhalten. Und ich nehme Bezug auf Golo Mann, die Geschichte 19 bis, was war das? Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Und ich empfehle es sehr.
Ja, es ist gut. Auch zum Hören. Auch zum Hören.
Ja, ich gebe es zu, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört.
Okay. Aber ich glaube, dieses Gewaltwerk Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gibt es auch zu hören.
Ja.
Aber es gibt auch diese diversen Unter.
Ach so, ja, aber das ist nur aufgeteilt.
Ach so.
Also er hat dann sozusagen die einzelnen
Teilabschnitte.
Ja, so. Aber das ist ein Opus Magnus und das ist, also wie gesagt, ich empfehle es sehr.
Ja.
Auch er kommt natürlich nicht an die Sprache Stefan Zweigs ran, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Sprache.
Ja. Stefan Zweig, ich lese gerade Magellan.
Ja, okay.
Und das, was man sich ja dann immer wieder vor Augen führen muss, ist, das ist der Stand von vor 100 Jahren.
Klar.
Nicht alles glauben, nicht alles reproduzieren. Einfach mal so hinnehmen und okay.
Ja, das ist bei Golo Mann natürlich auch so, dass wenn er über beispielsweise über den Vormärz, über die Revolution, Paulskirche und so weiter schreibt, dann hat er genügend Abstand, um das vernünftig einzuordnen. Und je näher er rankommt, also dann seine Einschätzungen zum Dritten Reich sind dann eben auch nicht geschichtlich, sondern eher zeitgeschichtlich geprägt. Und dann hat man da schon noch mal ein paar Nachfragen.
Was okay ist.
Ja, ich habe, also ganz besonders ist mir das aufgefallen, Sebastian Haffner, Erinnerung eines Deutschen, das hat er direkt nach dem Krieg sozusagen geschrieben. Und das habe ich mir auch, auch als Hörbuch, gebe ich zu, reingetan. Und anschließend ein Interview mit ihm kurz vor seinem Tod, also 60 Jahre später. Und es ist lustig, das direkt hintereinander zu hören, weil es wirklich diametral, widerspricht sich so dermaßen.
Alles im Lichte der Zeit.
Ja, hatte beides wahrscheinlich seine Berechtigung, ja.
Ja.
Also Goloman wirklich sehr empfohlen.
Ja, also da kam auf jeden Fall in dem Podcast nochmal die Heraldik der Reichsflagge. Weil ich mich immer mal, ich habe das immer schon gefragt, nur kennst du so Sachen, die fragst du dich und guckst sie nicht nach, aber sie wabern so, die begleiten dich über Jahre und Jahrzehnte. Schwarz-Weiß-Rot, warum? Preußen und die Hansestädte.
Ja.
Haben Rot drin. Und dann ging es noch.
Naja, Rot-Weiß, klar, das sind die Hansestädte. Ja,
Rot-Weiß.
Lübeck, Hamburg, Bremen.
Wusste ich aber auch nicht, dass die alle, ich meine, klar, man guckt auf die Wappen und sagt, fällt dir was auf, Lübeck.
Rostock fällt mir jetzt gerade nicht ein, das Wappen nicht ein, aber also Bremen.
Im Zweifel die Kogge, oder?
Nee, das ist der Verein.
Ist das nicht das Gleiche?
Na ja, gut, Hansestadt und Hansestadt. Also wir haben ja, weiß ich was, 60 Hansestädte.
Ja, Dortmund ist eine.
Ja, gibt ja ganz viele. Muss ja auch so sein.
Ja, klar.
Denn die wir jetzt genannt haben, sind ja nur die Seehäfen. Also das ist ja nur der Endpunkt, oder? Der Zwischenschritt des europaweiten Handels. Rostock. Ja, dann sehen wir. Es ist der Greif.
Ja. Und ein schönes Blau mit ein bisschen Weiß und ein bisschen was Roten. Rot-Weiß wieder.
Genau.
Tja. Ja. Ich glaube auch Attendorn und so. Tolle Hansestädte.
Lüneburg.
Buxtehude. Wismar.
Goslar. Und dann gehen wir ins Ausland.
Ja. Ja. Nee, deswegen kam mir das nur und ich wollte es einfach einbringen, weil ich gedacht habe, vielleicht interessiert das irgendwen.
Ja. Ja, ja absolut. Ich finde, das ist ja nicht, dass ich dieses Inselwissen, das wird ja nicht zugelost, sondern weil es mich, weil es mich auch sehr interessiert.
Ja. Ja. Und es gab lange Zeit, eine kurze Zeit, mittlere Zeit, zwei Nationalflaggen.
Ja, klar.
Und irgendwann nur noch eine.
Ja, offiziell nicht. Also du meinst zwischen 33 und 45? Ja, klar.
Die umgedrehte japanische Flagge mit so einem.
So.
Du wolltest mir eine Geschichte erzählen.
Ja, nur mal so. Aber nochmal zu den zwei Flaggen.
Bitte.
Da wurden ja beide ausgetauscht. Da es war ja, da kam nicht die Hakenkreuzfahne nur einfach dazu, sondern es wurde natürlich auch das Fass zu Schwarz-Rot-Gold ausgetauscht.
Ja.
Also Schwarz-Weiß-Rot kam wieder plus die Hakenkreuzfahne und dafür verschwand Schwarz-Rot-Gold.
Die, genau, aber Schwarz-Rot-Gold war in der Weimarer Republik?
Ja.
Ja, ja genau, die kam wieder als Reichskriegsflagge.
Nein, Schwarz-Rot-Gold war natürlich die Abkehr des kaiserlichen Schwarz-Weiß-Rot.
Ja.
Deswegen Schwarz-Rot-Gold und die war deswegen auch so verhasst, weil es die Paulskirchenfahne ist.
Okay. Und die fand man in einer gewissen Zeit nicht so gut.
Genau. Und dann gibt es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, das kann man wirklich nochmal thematisieren, weil es wirklich spannend ist, wie wir zur Hymne und zur Fahne gekommen sind, zur Flagge gekommen sind. Weil es durchaus die Überlegung gab, andere Fahnen zu machen. Gibt es im Haus der Geschichte in Bonn eine kleine Vitrine mit Vorschlägen. Das war eine ganz kurze Zeit, war das eine offene Frage, wie die Fahne wohl wird. Also das machen wir mal in Ruhe, weil das ist wirklich lustig. Und auch, wie wir zu der Hymne gekommen sind. Ein Briefwechsel zwischen Kanzler und Bundespräsident hat das entschieden.
Der Adenauer, der kleine Schlumpf, ne? War der da nicht der Maß?
Ja.
Wir machen das wann anders.
Genau, Adenauer und Heuss. Naja, egal. Machen wir wann anders.
Herr Heuss ist nochmal was.
Und dann verrate ich auch, welche Hymne ich viel lieber gehabt hätte.
Ja, ein Stern.
Das ist ja Hymne.
Oh, immer zum Jahreswechsel die Chartshow und es gewinnt immer ein Stern.
Oh ja.
Dabei gucke ich gar kein lineares Fernsehen, aber ich weiß es trotzdem. Das lange Haar werfe ich mir hinters Ohr.
Ja, willst du uns das jetzt noch?
Nein.
Nein.
Nein, nein. dass es Oliver Geissen immer noch gibt. Das ist schön.
Oliver Geissen und die Untoten. Das ist so eine Untoten-Sendung, oder?
Ja. Ja, ich habe am vergangenen Jahreswechsel schaute ich dann doch einmal kurz, weil wir dann einen Fernseher zur Verfügung hatten, aushäusig. Und dann saß da Cascada auf dem Sofa.
Oh, da musst du mir helfen.
And every time we touch dieses Lied, nicht?
Bestimmt, also mir sagt das, wo ganz hinten klingelt es. Recht kostengünstige Musik.
Ja, ja, aber ein riesen Smash-Hit.
Ja, verstehe ich, hab ihn.
Ja, und dann, naja, man hat dann seine Gedanken bei sich, wie lange das wohl schon her ist.
Was ich an dieser Folge ganz wunderbar finde, ist, dass wir bis auf kleine Ausrutscher noch nicht über Fußball gesprochen haben.
So.
Dabei möchte ich es auch belassen.
Geht's um Schalke?
Nein, es geht um zwei Spieler des Hamburger Sportvereins. Und zwar geht es um eine Sache, die ich als Gedanke mich tatsächlich schon ganz, ganz lange begleitet und immer wieder, ich kriege sozusagen immer wieder etwas Nahrung dafür. Und vielleicht machen wir das tatsächlich auch mal in ein paar Folgen mal wiederkehrend. Es geht um Menschen, denen der Fußball nicht gut getan hat. Mhm. Kannst du auch auf Sport ausweiten, aber erstmal Menschen, denen der Fußball überhaupt nicht gut getan hat. Und der erste, und so bin ich drauf gekommen. Ja, ne, also es fallen einem sofort ganz viele ein. Mhm. Genau. Ich habe gleich auch noch so ein paar Namen. Aber der erste, der mir jetzt eingefallen ist, Alexei Bugaev. Sagt ihr nichts?
Doch, doch, doch. Ist das der, den sie gerade in der Ukraine erschossen haben?
Ja.
Ja. Ja, gerade, also der in der Ukraine umgekommen ist, nach Drogenhändler
genau, also verurteilt. Genau, also nochmal so, der stand in der russischen Nationalmannschaft. 2004. Und zwar, ja, genau. Und ist dann vor gar nicht allzu langer Zeit des Drogenhandels überführt worden und verurteilt worden zu 10 Jahren. Und hat dann gesagt, er möchte, statt die Strafe abzusitzen, lieber als Soldat, ist ja falsch, Teilnehmer einer Spezialoperation und ist dort umgekommen. Das war so der aktuellste, dem Fußball so eindeutig nicht gut getan hat. Ja. Ich sag mal nur so ein paar Namen. Lutz Eigendorf. Nee. Ist aus der DDR geflohen und ist dann, davon geht man jetzt aus, man hat da auch ganz gute Beweise zu, verblitzt worden, wie die Stasi sagte, also mit dem Auto an einer entscheidenden Stelle geblendet worden und dann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Andres Escobar.
Ist das der Peruaner, Ecuadorianer, der einen Elfmeter verursacht oder verschossen hat?
Ja, exakt. Kolumbianer, Nationalmannschaft 94 galten so ein bisschen als Geheimfavoriten. Und vor allem.
Richtig, drei richtig beschissene Spiele gemacht, ne?
Ja, aber um was es wirklich wohl ging, dass die einheimische Drogenmafia unglaublich viel Geld gewettet hatte. Mhm. Und das fing schon mal gut an. Die spielten im zweiten Spiel gegen die USA und der Mittelfeldspieler Gabriel Gomez kriegte Morddrohung und trat deswegen gar nicht erst an. Mhm. Und dann hat Escobar ein Eigentor gemacht, hat den Ball abgefälscht.
Ein Eigentor, das war's, genau.
Und die meisten Spieler bleiben dann erstmal in den USA und er fliegt zurück und wird erschossen.
Ja, auch gar nicht so spät, ne? Eine Woche, Monat irgendwie so später, ne?
Ja.
Ja. Ja.
So. Mhm. Ein so ein Beispiel. Ich will die jetzt nur mal so ganz kurz teasern. Dann gibt es welche, bei denen es nicht so schlimm ist. Jan Schiemack, der einfach mit Ruhm und Geld nicht. Also
Hannover 96.
Ja, genau. Sparta Prag, ja. Andreas Sassen.
Nee.
Nee, noch heute im Stadion manchmal zu hören, Sassen und der Alkohol. Nee. Ganz tragisch beim HSV und galt als Jahrhunderttalent und wie dann so oft.
Das ist nie gut, wenn man ein Jahrhunderttalent ist.
Nee. Aber auch, weiß ich was, Maurizio Gordino.
Ich weiß nicht, was der jetzt macht.
Nee, aber der ist mal bei Harald Schmidt, nee, bei Late Night, Thomas Gottschalk Late Night, ist der nach dem Interview sozusagen, ist er verhaftet worden wegen Versicherungsbetrugs. Und hat irgendwie 15 Monate auf Bewährung
sein
bekommen.
Sein Sohn spielt da jetzt auch irgendwie.
Ja, ist ja auch 15
Monate. Haching oder sowas, ja.
So, aber dann gibt's natürlich auch, weiß ich, also ganz alt, also Robert Enke, klar.
Ja.
So, also gibt da den einen oder anderen. Ich finde das irgendwie eine ein ganz spannender Blick drauf, weil das natürlich so ist, dass egal wie viel Geld oder Ruhm oder sonst irgendwas sind, alles auch Menschen und die werden in sehr jungen Jahren in irgendwas reingeschmissen und das hält halt nicht jeder durch.
Vielleicht ist das Geld auch nicht unbedingt das Beförderndste,
ja,
um glücklich zu sein, ja.
Aber Kohlmeier aus der 54er 11, total verarmt, also gibt's immer mal wieder. Ich will dir von zweien erzählen.
Ja.
Deren Geschichte schon immer so ein bisschen schon mal beleuchtet wurde, weil sie auch wirklich unglaublich ist.
Kenne ich die?
Weiß ich nicht. Ich versuche es mal. Der erste ist Otto, genannt Tullharder. Als Fußballspieler ist er wirklich in einer Zeit, wo der war ein Superstar, einer der größten.
Irgendwas klingelt, aber den hätte ich jetzt nicht zum HSV gepackt.
Kam aus Braunschweig, hat seine Karriere bei FC Hohenzollern in Braunschweig begonnen, bestimmt ein großer Verein. Ist dann zur Eintracht gewechselt und kam dann, und daran siehst du, wie alt der oder wann das war, ist dann zum Hamburger FC 88 gewechselt. HFC ist einer der Gründervereine des Hamburger Sportvereins.
Ja, 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 ja.
Und macht 1914 sein erstes Länderspiel. Mhm. Kommt an die Westfront, wird
Okay. Ja. Ja, jetzt immer weiter. Ich krieg's nicht zusammen, aber.
Ja?
Ja.
Aber ich spring ruhig ein.
Er wird dann nicht verwundet?
Nee. Nee? Hat mit dem Ersten Weltkrieg nichts zu tun.
Nee, dann erzähl. Denn ich weiß nur noch irgendwas mit Krieg oder da geht irgendwas mit Verbrüderung und irgendwo geht er rüber.
Oh, nein. Ich weiß. Du meinst das Weihnachtsspiel 1916.
Nee, ja, der Weihnachtsfrieden. Nee, aber. Nee, erzähl mal weiter.
So, also, wird da dreimal verwundet. Das beschreibt auch schon so ein bisschen.
Verwundet, habe ich ja gesagt, ja.
Ja, da, man sagt, weil er. Der marschierte gerne nach vorn. Also das war so einer Haudegen, würde man sagen. Ege 1 und 2 war nicht ganz so schlecht. So, und kommt dann zurück und fängt wieder an, Fußball zu spielen. Dann 1920, erster Länderspieleinsatz. Und 22 steht er mit dem Hamburger Sportverein im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Ein ganz bedeutendes Spiel. Dieses Spiel ist in die Geschichte eingegangen. Erstens, Pico Bauwens war Schiedsrichter, später DFB-Präsident, hat eine berüchtigte Ansprache nach dem Sieg 54 gehalten. Da war nicht alles gut.
Okay.
Ja, das war ja, die haben 54 noch im Stadion, wurde dann die Hymne gespielt und die haben Deutschland über alles gesungen, weil die so drin waren. Und naja, anschließend hat er eine Rede bei dem Bankett gehalten.
Rechts der Mitte wahrscheinlich.
Ja, also dieser Sieg wäre eben das Zeichen wie deutsche Manneskraft trotz widrigster Umstände und so. Also es war
auch im Lichte der Zeit nicht
Nein.
okay.
Es hat selbst damals okay. Ärger gegeben.
Nein, nicht okay. Ja.
So, das war aber, der war Schiedsrichter. Aber dieses Spiel ist deswegen so bekannt geworden, weil das erste Spiel, es gab 90 Minuten und dann gab es keine.
Das hörte nicht auf, ne?
225 Minuten, dann war es zu dunkel.
Ja. Und die haben 3 Tage gespielt, oder?
Nee, 2. Am nächsten Tag wurde das Spiel dann, das ist nicht am nächsten Tag, aber es ist irgendwie, es gab dann später ein zweites Spiel, drei Wochen,
gegen Nürnberg.
Da stand es 2-2 Und beim zweiten Spiel stand es 1-1. Da hatten allerdings die Nürnberger durch Platzverweise und Verletzung nur noch 7 Spiele auf dem Platz und man musste 8 sein. Daraufhin musste dem HSV der Titel zuerkannt werden. Der HSV hatte aber darauf verzichtet, was wiederum die Voraussetzung des DFB war, dem HSV das zuzusprechen. Also man hat sich darauf geeinigt, es gibt keinen deutschen Meister. Aha. Wir haben uns gerecht, ein Jahr später sind wir dann deutscher Meister geworden.
War da Max Morlock auch schon dabei?
Nee, das glaube ich nicht. Später, das ist ja von 22, dann hätte der ja bis 54 spielen müssen. Das wäre ein bisschen.
Ja. Später, ja, okay.
Ja. Ja. Dann 1920, aber vorher noch das erste Länderspiel zusammen mit Harder, wieder gegen die Schweiz, also gegen die Schweiz. Die Schweiz haben uns immer nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Isolation rausgeholt, was irgendwie ganz freundlich war. Das Spiel wurde allerdings dann doch mit 4-1 verloren, obwohl mehrere Schweizer aus Protest gegen die Deutschen nicht angetreten sind. Der DFB
Hatten die auch schon eine Regenbogenarmbinde oder was?
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall einhellige Meinung beim DFB war, es ist nicht zu machen, sie sind zu lange im Kriege gewesen. So, also, dann Tulle Harder, 23 deutscher Meister, 31 Abschiedsspiel. Bis dahin alles cool, 2 Meistertitel.
Ich bin gleich so gespannt, was du sagst, weil ich
du ahnst es?
Irgendwo in meinem Hirn weiß ich es, nur die Schublade geht gerade nicht auf.
Okay. Und der war neben Adolf Jäger von Altona 93 war das der begnadetste Spieler Deutschlands, sagte man. Mhm. 1927 gab es einen Kinofilm mit ihm, einen Stummfilm, nicht mit ihm, sondern über ihn. König der Mittelstürmer, drehende Erdkugel, rollender Fußball, völkerverbindender Sport, so war der Untertitel. 95 Minuten Stummfilm.
Es zieht sich.
Ja. Ich lese ganz kurz vor, um was es geht. Okay. Tull Harper, unglaublich gut gemacht, statt Tull Harder. Der König der Mittelstürmer verliebt sich in Mabel Douglas, die Bevollmächtigte eines amerikanischen Konzerns, mit dem Tulls Vater gerne ins Geschäft käme. Er ist in großen finanziellen Schwierigkeiten und so sehr ein Gegner von Tulls Fußballbegeisterung ist, so sehr würde er sich eine Verbindung Tulls mit Mabel schätzen. Als ein Nebenbuhler Mabel erzählt, Tull habe es nur auf ihr Geld abgesehen, sieht der Vater die Hoffnung auf Rettung verloren. Tull, der seinen Vater helfen will, gibt ihm das Versprechen, das Fußballspielen aufzugeben. Aber Mabel erkennt, dass Tull sie wirklich liebt und wird Kompagnon des Vaters, der Tull von seinem Versprechen entbindet. Mit Tull als Spielführer gewinnt sein Verein das große Spiel um die Meisterschaft und Tull gewinnt Mabel. Groß, oder?
Groß.
Ja. Kannst du immer noch käuflich erwerben? Das Goethe-Institut hat es auf den Markt geschmissen. als Doppel-DVD mit einem weiteren Fußballfilm namens Die Elf Teufel, der mir allerdings nichts sagt. Und der war echt Superstar in Deutschland. Nur mal so, es gab Zigarettenbilder. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab ganz viele Zigarettenfirmen, viel, viel mehr als bei uns. Und die legten immer Bildchen bei. Also ich habe bis heute von meinem Vater das Zigarettenheft, Sammelheft, so wie Panini-Bilder, von der Olympiade 36. Hm.
Okay.
Wo er das her hat, weiß ich nicht. Er ist 3 Jahre später geboren.
Naja. Gefunden.
Und es gab eine Tull Harder Zigarette und da waren auch seine Bildchen drin. Okay. Und er war Nichtraucher. Und er hat dagegen geklagt,
ja.
Zusammen mit dem DFB, der das nämlich überhaupt nicht lustig fand, weil die keine Lizenzgebühren zahlten, diese Zigaretten führten. Und er musste, das zeigt einfach nur, wo der auch gesellschaftlich war, er musste das, so sagte das Gericht höchstrichterlich, Reichsgerichtshof in Leipzig, er musste das anerkennen, weil er eine Person der Zeitgeschichte sei. Und deswegen darf mit ihm geworben werden.
Hui. Ja. So wie Günther Jauch für die.
Der kriegt aber Geld dafür.
Ja, das stimmt. Ja, okay.
Ja, und das Ding hieß, also das wäre im übertragenen Sinn, hieß das Günther Jauch-Zigarette.
Ja. Ach, krass. Würde funktionieren, glaube ich.
Ja, und die Werbung war, Sportler raucht die neue Tull Harder-Zigarette.
Größer als Gott, würde ich sagen.
So, bis dahin war alles gut.
Mhm.
Und dann wurde Toll 1932 Mitglied der NSDAP.
Ja.
Und am 10. Mai 1933 Mitglied der SS.
Ja.
Der war schon immer sehr national. Mhm. So dass es auch seinem Verein nicht gefiel. Die spielten in Köln, damals besetztes Rheinland, und er hielt eine flammende Rede an die Sudetendeutschen, die anwesend waren, und musste dann vom Rednerpult gezerrt werden. Und er wusste, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, es gibt relativ viel Literatur, ganz gute Literatur dazu, das ist ganz gut erforscht. Der war Versicherungskaufmann, aber so richtig fand er nicht in die Spur. Und als dann der Krieg ausbrach, versuchte er, an die Front versetzt zu werden, obwohl er schon relativ alt war. Und das klappte nicht. Und er war SS-Mann. Und deswegen wurde er zum Dienst ins KZ Neuengamme eingesetzt.
Mhm. Ja.
Und das Ganze, und von 40 bis 44 war er in der KZ-Verwaltung. Und dann ist er im November 44 Lagerkommandant eines Neuengamme Außenlagers in Hannover-Ahlen geworden. Mhm. Das gehörte de facto zur Continental, also die machten Reifen. Und da sind gerade in den letzten Kriegstagen vor allen Dingen durch diese Hungermärsche, diese Gewaltmärsche nach Bergen-Belsen und ähnliches, sind da erheblich Menschen umgekommen, mehrere hundert. Mhm. Und dafür ist ihm dann 1946 der Prozess gemacht worden, der sogenannte Kurierhaus-Prozess. Mhm. Das war ein größerer Prozess, in dem vor allen Dingen SS-Wachmannschaften über die zu Gericht saß. Und jetzt kommt wieder Peko Bauwens, der immer ein DFB-Präsident war, ins Spiel. Und der spricht sich dann vor Gericht für ihn aus. So, und dieser Bauwens, den wir vorhin schon hatten,
der unparteiische.
Der unparteiische Bauwens, der sagt Toll Haarder vor Gericht, sei stets ein vorbildlicher Sportsmann, hat sich stets als vorbildlicher Sportsmann gezeigt und ist dadurch zugleich zu einem Vorbild für unsere Jugend geworden. Selbst bei dem härtesten Spiel blieb er fair und ritterlich. Das ist vor so einem Gerichts...
Es tut ja nichts zur Sache.
So, er selber sagt, außergewöhnliche Vorkommnisse in meinem Lager Alm habe ich nicht bemerkt. Ich will nicht bestreiten, dass es bestimmte geringfügige Zwischenfälle und Reibung gab. Schließlich mussten Sauberkeit, Ordnung, Disziplin in solch einem Lager durchgesetzt werden. Aber dies geschah stets im Rahmen menschlichen Anstands.
Aha.
So. Um es kurz zu machen, 15 Jahre hat er gekriegt. Dann ist es auf 10 Jahre reduziert worden. Er hat 4 Jahre gesessen, ist dann 51 freigekommen, hat dann noch ein bisschen als Versicherungsvertreter gearbeitet und ist 56 relativ unbeachtet gestorben mit 63 Jahren. Mhm. So, du ahnst, eine solche Geschichte kann ich auf dem Hamburger Sportverein nicht sitzen lassen.
Ja.
Und jetzt kommt Asbjørn Halvorsen.
Wie heißt der?
Asbjørn Halvorsen.
Das ist
ein Norweger. Ein Norweger. Hat, wie wir alle wissen, bei Sarpsborg FK 1909 angefangen, Fußball zu spielen, ist dort 1917 norwegischer Pokalsieger geworden. Egal. 1918 Debüt in der Nationalmannschaft, norwegischen, und 1920 Teilnahme in den Olympischen Spielen, die damals noch Weltmeisterschaften waren, aus Ermangelung von Weltmeisterschaften.
Ja, bis 38, oder?
36. Ach so, 38, genau, ja. 36, Uruguay. Genau, exakt, genau. Uruguay.
Warum auch immer ich, ja.
Genau, mit Uruguay als Weltmeister.
Na klar. Und 6 Mannschaften oder so.
Irgendwie so, ja. Weil sich viele nicht leisten konnten, hinzureisen. Und das ist eben auch das Ding. Er wechselte dann nach Hamburg gar nicht so aus den Gründen, sondern der wollte Schifffahrtskaufmann werden.
So gut, das bietet sich an, ne?
Das bietet sich an, und er wollte eine Ausbildung machen bei der Reederei Rob M. Slomann, die es immer noch gibt. Bremer Reederei.
Mhm.
Und wollte dann so ein bisschen bei Altona 93 kicken, was damals eine ziemlich gute Wahl war.
Mhm.
Wie gesagt, Adolf Jäger war da der Superstar. Nur mal so, die alle, ne? Also auch, das ist eine verlorene Generation durch den Krieg, was Länderspiele anbelangt. Toll Haarder hat, ich glaube, 19 Länderspiele gemacht, und er auch so in dem Bereich.
Die wären eigentlich alle Thomas Müller-mäßig unterwegs.
So.
Ja.
Aber war halt nicht.
Oder Lodder.
So, und der HSV wird dann auf ihn aufmerksam. Mhm. Und das Wichtigste beim Hamburger Sportverein, es geht nicht so sehr ums Gewinnen, sondern es geht darum, dass der Amateurstatus gehalten wird. Und deswegen hat man ihm, da war der noch nicht Lehrling, eine Beteiligung an der internationalen Spedition Halfhausen und Koch angeboten, die sie kurz für ihn gründen wollten. Was sie gemacht haben.
Gut.
Und dann 22 norddeutscher Meister, das berühmte Finale wieder gespielt,
ja,
und so weiter. Also die haben dann zusammengespielt, Halfhausen und Harder.
Mhm.
Und zwar ganz lange. 23 Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach 19 Spielen. Ausgerechnet, also in Hamburg, man sagt beim Fußball ja immer ausgerechnet, ausgerechnet gegen Deutschland und ausgerechnet 1-0 für Deutschland. Und wer schießt das Tor?
Harder.
So.
Ah.
So, dann weitere Titel und 33, also zwei weitere Meisterschaften, norddeutscher Meister und so weiter. Und 33 entschließt er sich dann, nach Norwegen zurückzukehren. Und es gibt Tatsache, das auch dokumentiert, wie sein langjähriger, sehr guter Freund und Mitspieler Harder ihn auf dem Bahnhof Dammtor verabschiedet. 33. Mhm. Und jetzt geht die Geschichte komplett auseinander. Ab da wird Harder SS-Mann.
Und der andere geht in Widerstand.
Und Halfhausen geht in Widerstand.
Okay.
Das heißt, erstmal noch nicht so richtig, weil Norwegen ja noch war bis dahin, war bis
40,
ja noch,
ne?
Genau, ja, war ja noch als Chico. Also, 36 nimmt er an den Olympischen Spielen als Trainer teil, mhm, trainiert die norwegische Nationalmannschaft, gewinnt Bronze und im Halbfinale schmeißen sie Deutschland aus dem Turnier und das ist das einzige Spiel, das Adolf Hitler nachweislich gesehen hat und er wutentbrannt war.
Okay.
Und das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber dass der Name seitdem bei ihm auf dem Zettel stand.
Wow. Natürlich. Ist ja eine völlig normale Reaktion.
So, und 38, Tatsache, auch bei der Weltmeisterschaft dabei, aber in der ersten Runde gegen Italien rausgeflogen. Und 1940 hört er dann seine Trainerkarriere auf, weil der Krieg anfängt und wird aber Fußballfunktionär. Mhm. Und was er dann macht, es gibt die Nazis beschließen das Führerprinzip, das haben die überall gemacht, das Führerprinzip in allen Verbänden und Vereinen durchzusetzen. Also das demokratische Prinzip abzuschaffen und so ein stark hierarchisches und zum Schluss bestimmen eben die Deutschen, um was es geht. Und das eben auch mit dem norwegischen Fußballverband. Und die Vertrauensmänner, die es gab, die sollten abgeschafft werden. Und daraufhin schreibt Halfhausen ein Flugblatt. Wir sind der Auffassung, dass diese Verordnung keine Grundlage im norwegischen Recht und im Völkerrecht besitzt, schreibt er da dran. Außerdem hat er...
Vermutlich richtig.
Vermutlich richtig. Ja. Und außerdem hat er mit anderen Funktionären versucht, beim norwegischen Pokalendspiel den Reichskommissar Josef Terboven daran zu hindern, in die Ehrenloge zu kommen, denn das gehört... die gehört der norwegischen Königsfamilie und die war im Exil. Daraufhin wird er festgenommen, kommt in ein norwegisches KZ für anderthalb Jahre und anschließend kommt er in ein KZ, das KZ Natzweiler, das liegt so im Grenzgebiet zwischen Elsass-Lothringen heutigen Baden-Württemberg, bekommt dort, wird schwer krank, Typhus und ähnliches und kommt 45, und das ist wirklich, da wiederholt sich dann die Geschichte, und kommt 45 in einem Sammeltransport ins KZ Neuengamme.
Ja. Wo sie sich nicht wiedersehen, weil da war der andere schon wieder weg, ne?
Die haben sich nie wieder gesehen.
Mhm.
Also Halfhausen geht dann nach Schweden, wird dort gesund gepflegt, wird Generalsekretär des norwegischen Fußballverbands, heiratet noch 51 und stirbt dann 56 an den Spätfolgen der KZ Inhaftierer. Die Geschichtsschreibung schreibt dann etwas lapidar, dass die beiden sich wiedergesehen haben, ist sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich auch. Der eine war erst in alliierter Kriegsgefangenschaft und anschließend Knast. So. Und das Ganze weiß ich unter anderem deswegen, weil erstens, ich finde, die Geschichte in ihrer Parallelität ist die echt Wahnsinn.
Ja. Ja.
Und zum anderen im HSV-Museum, das ich Tatsache empfehlen kann, weil es gut gemacht ist, teilen die beiden sich eine Vitrine.
Ach, okay.
Einfach, um die Geschichte gegenüberzustellen.
Ja, gut so.
Ja. Mhm. Ja, und das, lieber Daniel, war meine Geschichte.
Ja. Ja, ja. Sehr gut. Cool. Der Hader sagte mir was. Und das, jetzt, wo du es dann eben aufgelöst hast, dass da irgendwie am Ende noch bös abgebogen ist, dass, oder dass irgendwas noch nicht Tolles war, das hatte ich irgendwie abgespeichert. Aber das ist dann so ein, darf man Arschloch sagen?
Ja, klar.
Reicht das, ist die Frage, ne?
Ja.
Dass das dann so einer war, der dann in die Richtung ging.
Das ist alles so. Und da wird soll überhaupt nichts entschuldigt werden jetzt von mir. Ich glaube, dass das ein Getriebener war. Der wusste einfach nicht, wohin mit sich. Deswegen wirst du nicht KZ-Lagerkommandant. Das ist schon klar.
Nee, deswegen nicht. Aber auch das, wir hatten uns ja schon mal an anderer Stelle darüber unterhalten, dass die Karrieren der NS-Zeit alle unwahrscheinliche sind. Das hätte auch jemand anders sein können. Dass
ja.
Die wir kennen, sind halt die, weil die zufällig dahin teilweise gekommen sind. Aber es hätte ganz viele andere gegeben, die das dann im Zweifel auch gemacht hätten.
Ja, ja.
Vielleicht nicht
ja,
so, aber genau. Anders. So, und nein, man muss sich ja immer selber die Frage stellen, ist man, wenn man jetzt in einer solchen Situation wäre, mit der Ausbildung und der Lebenssituation, die man hat, welche Entscheidung würde man selber treffen? Unabhängig von einer politischen Gesinnung oder so, wenn die Gesellschaft und der Staat gerade so sind, wie sie sind.
So, und da muss man sagen, weiß ich nicht,
genau.
Das wäre anmaßend.
Genau.
Aber dass der eine den richtigen Abzweig genommen hat und der andere den falschen, ist jetzt, also darüber kann man jetzt.
Das hat die Geschichte so entschieden, dass das so ist. Sage ich jetzt auch mal ganz zynisch, zu sagen, wäre es anders gelaufen, wäre es vielleicht das HSV-Museum nicht, das die gegenüberstellen würde, ne?
Ja, ja.
Dass wir das so sehen, ist auch richtig so und tun wir ja auch. Dass es
ja, genau.
Die Aufteilung gut-böse so ist, wie du sie geschildert hast. Es ist alles ein großer Zufall, warum wir heute hier in dieser Situation sind.
Das ist sowieso.
So wie es ist.
Das hätte ist so. Nein, deswegen erzähle ich ja nur diese Geschichte und die Wertung, ich sage ja nicht, ich werte nicht, selbstverständlich werte ich, aber die Wertung ergibt sich von ganz alleine.
Absolut, klar. Das erzähl mal in Leipzig.
Dresden.
Nein, auch da, nicht nur Nazis, ne? In Dresden.
Nein.
Nee, wahrscheinlich wirklich nicht.
Nein. Gut, AfD ist stärkste Partei.
Auch in Dresden?
Ja, im Stadtparlament.
Gut. Vielen Dank für die Ausarbeitung. Junger Mann.
Sehr gern. Es war wirklich mir ein Anliegen, weil diese Geschichte mit dem erschossenen oder im Krieg gefallenen russischen Soldaten drängte doch die Geschichte einfach auf.
Ja, 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 ja. Das ist auch da nochmal, angefangen hattest du ja, um da das zu schließen, Leuten, denen der Fußball nicht gut getan hat, hätte Herr Harder nicht dieses fußballerische Talent und wäre nicht in dieser Phase, die das Leben ja, also wenn du mit, damals gab es noch kein Nachwuchsleistungszentrum, aber wenn du mit 17, 16, 17, 18 in diesen Betrieb reingegangen bist zu der Zeit, dann hattest du halt, ich glaube anders als Anfang der Bundesliga, hattest du vielleicht dann auch dein Auskommen damit oder zumindest dein Umfeld, das auf dich aufgepasst hat und dich in diese Richtung, du konntest dich nicht wie vielleicht andere in ihrer beginnenden Adoleszenz eben orientieren.
Ja, die Nazis haben ihn natürlich auch missbraucht. Die haben dann noch ein Buch geschrieben, Toll Harder schießt für Deutschland. Also, was auch irgendwie mit 30.000 in der Erstauflage rausgegangen ist. Also,
es passt ja auch mit der Erfahrung im Ersten Weltkrieg.
Ja,
wenn
ja,
er
genau.
Sich da dreimal anschießen lässt, weil er es lustig
ja.
Findet.
Naja, das ist so wie Max Schmeling, der da ja auch werbewirksam über Kreta abgesprungen ist. So, also
auch keine gute Geschichte mit griechischen Inseln.
Nee.
Nee. Auch dazu.
Durfte trotzdem Coca-Cola machen. Nun gut.
Ja.
Wie kommen wir da jetzt wieder weg?
Indem wir sagen,
nein. nein, ich muss ja noch mein.
Ach, dein
mein Tipp loswerden.
Fähnchen.
Ja, ich muss ja noch mein Fähnchen stecken.
Steck mal.
ist das HSV-Museum.
Das ich tatsächlich sehr empfehle, aber nein. Ich möchte etwas ganz Merkwürdiges jetzt vorstellen, weil es so gar nicht zeitgemäß ist, aber die Zeit wird wieder kommen. Ich bin da ganz sicher, ich bin da ganz hoffnungsvoll.
Bist du dir sicher, dass das eine gute Einleitung ist?
Das ist eine hervorragende Einleitung. Okay. Denn ich empfehle heute die Dachterrasse. Und zwar zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang bei einem stark gesüßten Tee. Die Dachterrasse des Hashimi Hotels in Jerusalem.
Okay.
Mitten in der Altstadt. Mhm. Ein fantastischer mittelalterlicher Bau. Ein altes Handelshaus der Levante. Mhm. Vermutlich arabischen Händler, die dort in diesem Gebiet tätig waren, so eine Art Karawanserei, aber in der Großstadt, mit einem fantastischen Frühstückssaal, nämlich so ein mittelalterliches Gewölbe, sehr schöne Zimmer, und wenn man nett und freundlich danach fragt, dann kriegt man sozusagen Rooftop, dann kriegt man auf dem Dach ein draufgesetztes Zimmer, mit dem man in dem man liegen kann und des Nächtens auf dem beleuchteten Felsendom gucken kann. Und wenn man rechtzeitig aufsteht, und es gibt verschiedenste Muezzine, die dafür sorgen, dass das passiert,
ja,
dann holt man sich rasch einen Tee und setzt sich oben auf diese Dachterrasse und sieht die Sonne über der Altstadt von Jerusalem aufgehen und über dem Felsendom.
Ich verstehe.
Und es ist ein ganz wunderbares kleines Hotel, Hashimi Hotel, ich verlinke es sehr gern, das einer Familie gehört, und zwar seit Jahrhunderten. Und es liegt nah an der Via Dolorosa, im arabischen Teil der Jerusalemer Altstadt. Und ich war dort ein paar Mal zu Gast, und ich hoffe, irgendwann da auch wieder hin zu können.
Ja, sehr gut. Dann finde ich die Einleitung mehr als angemessen.
Gut.
Vielen Dank.
Danke auch. Dann?
Jordan.
Unser Bus kommt gleich.
Ja, fahren wir wieder Bussen.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.